Schule die Frau gefallen ist, hatte ich normalerweise auch nicht so Eindruck, da ist vorne drauf immer der Monatsspruch, dann ist mir der so richtig ins Auge gesprungen. Und ich habe spontan gedacht, ups, ob da wohl was auf uns zukommt. Hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Jetzt, 3,5 Wochen später, hat sich die Welt verändert. Wir haben eine Zeitenwende, intensiver, einschneidender wahrscheinlich als die letzte Zeitenwende bei den Einschlägen
auf das World Trade Center in New York. Mindestens so einschneidend wie der Zusammenbruch des Kommunismus. Muss. Und weil ich durch den Heiligen Geist eine Sensibilität entwickeln kann für Vorgänge,
rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes. Und damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Denn unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltherrscher, die in diese Finsternis der Unlösen treiben. Gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in den Himmelswelten aufhalten. Und deshalb zieht die gesamte Waffenrüstung an, die Gott für euch bereithält, damit ihr in der Lage seid, Widerstand zu leisten an dem Tag, an dem die Bosheit sich erhebt und damit ihr dann, wenn ihr alles überwunden habt, immer noch aufrecht steht. Und wenn wir diesen Einblick hinter die Kulissen des Weltgeschehens ernst nehmen, dann erkennen wir, dass diese Invasion von Russland in die Ukraine, wie so vieles andere unserer Welt, nicht nur innerweltliche Ursachen hat, sondern wohl auch Vorgänge in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt ursächlich dafür verantwortlich sind, was wir in der sichtbaren Welt erleben. Wenn wir die menschliche Ebene anschauen, dann hat sich die Führung von Russland in den letzten Jahren immer mehr verhärtet. Irrationale Ängste wurden ausgesprochen, Nachbarländer bedroht oder angegriffen, Medien in und außerhalb Russlands manipulativ eingesetzt und nach und nach die politische Opposition ausgeschaltet. So wurde eine Ein-Mann-Herrschaft errichtet, die von einem parlamentarischen Feigenblatt umgeben ist, das oft den vorauseilenden Gehorsam das beschließt, was diese Ein-Mann-Herrscher dann verbindet. Und speziell in den letzten Wochen reiten sich Lüge an Lüge an Lüge an Lüge.
Die russisch-orthodoxe Kirche wurde vereinnahmt und so hat dieses menschenverachtende System auch noch eine religiöse Untermauerung. Aber es gibt auch eine ideologisch-philosophische Grundlage
für dieses Vorgehen von Putin in den letzten Jahren. Die Ideologie eines großslawischen Reiches unter der Führung Russlands von Vladivostok am Pazifik bis Lissabon am Atlantik. Und wenn wir uns jetzt alles, diese menschliche Ebene, vor Augen halten, dann finden wir doch erstaunliche Parallelen zu den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo in einem anderen Land, in einem anderen Volk, mit einer anderen Rassenphilosophie, mit einer anderen christlichen Konfession und mit einem anderen Diktator. Sind das jetzt alles innerweltliche Hirngespinste eines Nationalismus, der in den fehlgeleiteten menschlichen Köpfen entsteht? Die letzten Wochen war ja das Thema, wer kann in den Kopf von Wladimir Putin hineinschauen? Sind das alles nur Dinge, die in menschlichen Köpfen entstehen, egal ob es deutsche Köpfe sind oder russische? Ist das Verhalten Russlands ein psychisches Problem des Wladimir Putin? Ist es eine irrationale, eine paranoische Angst, wie manche sagen, die der sogenannte Westen hätte voraussehen können und entsprechend vorbeugend reagieren müssen? Hätten wir im Westen Putin noch mehr entgegenkommen müssen, um den Frieden zu bewahren? Hätten wir die Ukraine in ihrem Wunsch nach Demokratie und Westorientierung einfach bremsen müssen, im Stich lassen müssen und als russische Einflusssphäre akzeptieren müssen? Und ist am Ende doch wieder alles Schuld der USA, so wie es jetzt manche schon wieder behaupten? Wenn wir das, was Paulus schreibt, ernst nehmen, dann wirken da doch mal ganz andere Kräfte. Paulus spricht von Geistesmächten der Bosheit, von zerstörerischen Mächten in der geistlichen Himmelswelt. Interessanterweise ist es in der Mehrzahl, das ist auch im griechischen Original in der Mehrzahl, so wie Himmel in der Bibel oft in der Mehrzahl erscheint. Das ist nochmal ein spannendes Extra-Thema. Wenn Paulus recht hat, dann geht es in dem aktuellen Konflikt nicht um einen Krieg von Menschen gegen Menschen, sondern von Menschen, die von Geistesmächten der Bosheit missbraucht werden oder sich missbrauchen lassen, die ihnen gegenüber geöffnet haben. Menschen, die dann zu Handlangern dieser Mächte werden und sich dann aggressiv gegen andere Menschen wenden. Und es galt auf der persönlich-menschlichen Ebene, auf unserer ganz normalen zwischenmenschlichen Ebene geschehen, oder das kann auf größerer Ebene geschehen, zwischen Ländern und Kulturen. Kann es sein, dass dieser Nationalismus, der in den letzten Jahrzehnten in Russland entstanden ist und der durch Putin gefördert wurde, darin seine Ursachen hat, wie Johannes Paulus uns da beschreibt? Unser Einsatz und unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das gilt für unseren persönlichen Bereich, aber auch für den Bereich der verschiedenen Ismen, wie man so schön sagt. Marxismus, Maoismus, Nationalsozialismus, Kommunismus, Islamismus und eben auch überzogener Nationalismus. Ideologien, die im letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert hunderttausende Menschen den Tod gebracht haben. Es gilt aber letztendlich auch für den Kapitalismus. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt ganz klar, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und jeder Mensch auch in der sogenannten freien Welt, in unserer Welt, ist in der Gefahr, dass er statt Jesus zu dienen, den Mammon dient, dem Gott des Geldes. Auch hinter dem Kapitalismus steckt eine geistige Macht, die Menschen verführen will. Und in dieser Einblick, den mit Paulus vergibt, wenn er tatsächlich stimmt, dann geht es also um Geistesmächte, die hinter dem Nationalismus und dem Großmachtstreben Russland stehen, aber genauso hinter dem Nationalismus von China oder hinter dem Hindu-Nationalismus, der aktuell die indische Regierung antreibt. Menschen haben immer die Wahl, sie können sich gegenüber dem Guten öffnen oder gegenüber dem Bösen. Menschen können sich Mr. S. und seinen Helfern gegenüber öffnen, oder sie können sich Jesus gegenüber und dem Heiligen Geist öffnen. Auch das gilt auf unserer persönlichen Ebene, genauso wie auf weltpolitischer Ebene. Wem gegenüber ich mich öffne, der prägt und bestimmt mich. In unserem kleinen persönlichen Bereich, aber auch im großen nationalen Bereich. Jede Öffnung für das Böse, und sei es nur das so schnell praktizierte negative Reden über andere, das schwächt, ja, das zerstört im Extremfall das menschliche Miteinander. Und es kann Israel und seinen Helfern eine Tür öffnen, auch in mein Leben, auch in das Leben der Gemeinde, um dort Fuß zu fassen. Und je mehr Verantwortung jemand trägt, desto gravierender sind natürlich die Auswirkungen, wenn er sich gegenüber dem Bösen öffnet. Was sind die Kennzeichen für das Wirken des Bösen? Nehmen wir mal drei Beispiele. Die können wir auf unsere kleine persönliche Ebene beziehen, aber auch auf große Konflikte. Jesus sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem einen, aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Da wo wir leben, wo wir ungesicherte Gerüchte weitersagen, da dienen wir letztendlich dem Vater der Lüge. Das hört sich vielleicht ziemlich drastisch an, aber es ist in letzter Konsequenz die Wahrheit. Und darum redet auch Jesus in der Bergpredigt so eindringlich, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Noch konkreter, redet die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wladimir Putin hat den Krieg von langer Hand vorbereitet. Er hat die ganze westliche Welt monatelang, jahrelang gelogen und er lügt weiterhin. Und diese Woche gab es unfassbare Beispiele für dieses Lügen. Als ob wir auf zwei unterschiedlichen Planeten leben. Nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Außenminister Lavrov in der Türkei. Das Böse, oder besser gesagt, der Böse, legt immer mehr seine Maske ab. Verführung und Manipulation. Denn das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der von seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er ihn verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Wir getroffen, der mit Schwefel brannte. Endzeitspekulationen haben wir jetzt gerade Hochkonjunktur seit Corona. Ja, und Jesus redet natürlich auch von Kriegen und Kriegsgeschrei. Aber er sagt im gleichen Vers auch den Satz: Erschrecke nicht. Wir sollen nicht erschrecken und wir sollen auch nicht spekulieren. Sondern wir sollen das tun, was Jesus in seinen Endzeitreden auch sagt. Handelt, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Und trotzdem kann uns die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, helfen, Strukturen dieses personifizierten Bösen zu entlarven. Es geht Israels und seinen Helfern um Verführung. Verführung oder auch Manipulation besteht für Menschen, die sich von Israel und seinem Helfershelfern benutzen lassen. Der Teufel als Verführer von Anfang an. Sollte Gott gesagt haben, waren seine ersten Worte in der Person der Schlange im Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben. Zweifel streuen, verführen, manipulieren, Angst machen. Die Methoden von Israel. Putin ist nicht der erste Diktator, der die Kirche in seinem Land um die Finger gewickelt hat. Auch die sogenannten deutschen Christen und sogar viele aus unserer Frömmigkeitsrichtung waren willige Helfer des Nationalsozialismus von 90 Jahren. Wir sollten uns nicht täuschen, wir sollten uns nicht manipulieren lassen, nicht verführen lassen. Hemmungsloses Machtstreben. In der Versuchungsgeschichte vor der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus, da bietet der Teufel Jesus die ganze Welt an. Für den Preis, dass Jesus ihn anbetet. Jesus lehnt ab. Aber man fragt sich dann doch, darf der Teufel Jesus tatsächlich die ganze Welt anbieten? Ist es ein Blöff? Oder hat er die Welt tatsächlich in der Hand? Auch das erschüttert vielleicht unser Weltbild, unser westlich geprägtes Weltbild, aber in vielen Stellen des Neuen Testaments wird Israel als Fürst dieser Welt bezeichnet. Das heißt, er hat offensichtlich eine irgendwie geartete Macht über diese Welt. Also ist dieses Angebot an Jesus kein Bluff. Und er will angebetet werden. Anbetung ist übrigens das Hauptwort der Offenbarung. Wir werden uns im Herbst mit der Offenbarung beschäftigen. Aber so viel kann ich mal sofort hinweg sagen. Es geht in der Offenbarung nicht um Spekulation, wann das alles passiert, sondern es geht darum, wirklich die entscheidenden Worte zu erkennen. Und Anbetung ist ein entscheidendes Wort in der Offenbarung. Israel will angebetet werden. Es geht um Macht. Und wenn man kein inneres Wertefundament hat, dann kann Macht wie eine Droge wirken. Man kann nicht mehr loslassen. Geld, Macht, Sex sind die drei Dinge, mit denen man Menschen wunderbar manipulieren kann. Außer, sie haben einen festen inneren Halt. Und wenn man den nicht hat, ist es egal, ob man Präsident eines Landes ist oder Vorsitzender eines Vereins, der Chef eines Unternehmens. Um an die Macht zu kommen und die Macht zu behalten, tun Menschen die bösesten und die seltsamsten manipulativsten Dinge. Und wenn wir das Geschehen rund um Wladimir Putin heute betrachten und es mit dem Geschehen in unserer Geschichte vor 90 Jahren vergleichen, dann gibt es doch manche interessante Parallelen. Aber es gibt auch einen entscheidenden Unterschied. Das Volk Gottes, also diejenigen, die Jesus nachfolgen, dieses Volk des neuen Bundes ist näher zusammengerückt. Die Einheit des Volkes Gottes ist um ein Vielfaches höher als in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Warum ist das wichtig? Diese Einheit ist eine wesentliche Voraussetzung für erhörliches Gebet. Und es hilft, Manipulationen zu erkennen. Jesus widmet dieser Frage der Einheit ein ausführliches Gebet in Johannes 17, das vorchristliche Gebet. Das längste Gebet, das von Jesus überliefert ist. Mission, auf überkonfessionelle Einheit vor Ort, landesweit oder sogar darüber hinaus. Und, was ja interessanterweise dieses gemeinsame Gebet aktuell ganz stark gefördert hat, wir haben es in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie gelernt, wie man überregional, übergemeindlich, auch über das Internet verbunden gemeinsam beten kann. Deutschland betet gemeinsam am Anfang der Pandemie. Vor 2 Jahren 1 Million, die sich da beteiligt haben. Etwas, was man sich vor 3 Jahren in so einer Dimension gar nicht vorstellen könnte. Und damit sind wir bei dem Umgang mit dieser Krise. Also Daniel hat sie schon angekündigt. Unsere entscheidende Waffe im Sinne von Epheser 6 ist das Gebet. Und entscheidend verstärkt dann, wenn wir in Einheit beten. Und damit sind wir beim Umgang mit dem Bösen, Umgang mit dieser Situation. Da müssen wir unterscheiden zwischen dem persönlichen, nicht-militärischen, nicht-staatlichen Umgang und dem staatlichen, polizeilich-militärischen Widerstand gegen das Böse. Das Böse, das Menschen missbraucht, beschädigt, aktuell entsetzliches Elend und Leid über die Menschen in der Ukraine bringt, aber auch mittelfristig schon allein durch die Verteuerung der Nahrungsmittel in den letzten Monaten auch über die ganze Welt. Was die staatliche Ethik angeht, da will ich gar nicht weit drauf eingehen, aber wir haben den ethischen Grundsatz in unserer Geschichte und er hat diesen Satz geprägt: Es ist Zeit, dem Rat in die Speichen zu fallen. Das ist ein Teil einer Ethik, wie gesagt, nicht so tief drauf ein, aber ich möchte es auch mal sagen, wo er zur Zeit des Nationalsozialismus sich da auseinandergesetzt hat, wirklich, und tiefe theologische Gedanken auch gefunden hat. Und wo er erkannt hat, als Christ mache ich mich so oder so schuldig. Beteilige ich mich an den Attentatsplänen gegen Adolf Hitler, mache ich mich schuldig. Beteilige mich nicht, mache ich mich ebenso schuldig. Aber er hat dann für sich selbst erkannt, ich muss dem Rat in die Speichen fallen. Ich kann mich nicht nur um die kümmern, die Opfer sind unter diesem Rat, sondern ich muss dem Rat in die Speichen fallen. Paulus beschreibt im Römerbrief als wesentliche Aufgabe eines Staates, für Ordnung zu sorgen, zu vermeiden, Verbrechen zu bekämpfen und Böses zu bestrafen. Auch in dem Schreibbund. Also auch mit der Waffe, die wir heute fahren. Und daraus kann man also christlich wirklich ganz legitim für unser Gesellschaftssystem das Gewaltmonopol des Staates ableiten. Und logischerweise auch, dass sich unser Staat und jeder Staat auch militärisch verteidigen darf, so wie es auch die Ukraine jetzt tut und tun muss. Und da werden westliche Friedensaufrufe aus dem warmen Arbeitszimmer doch ziemlich bedeutungslos. Wenn wir auf den persönlichen Bereich gehen, so wie es Daniel vorhin gesagt hat, da gibt es natürlich unterschiedliche Handlungsformen, wo jeder selbst entscheiden muss, was er davon umsetzt. Wie kann ich Menschen helfen, die von diesen Bösen ausgesetzt sind? Greife ich im Ernstfall zur Waffe? Ist ja heutzutage keine große Frage mehr, als ich vor der Frage stand, 18, 19, 20 Jahre, war das noch ein großes Thema? Beteilige ich mich am Kriegen oder nicht? Oder wie kann ich sonst helfen? Finanziell, praktisch, fort, zu Hause? Persönliche Fragen, wo jeder eine Antwort darauf finden muss. Für alle aber gilt dieser Monatsspruch. In einer anderen Übersetzung, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wachsam sein, aufmerksam sein auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, aber auch aufmerksam sein, was in der Welt vor sich geht. Konkret natürlich, was auch in diesem Krieg vor sich geht. Martin Luther King, also nicht unser Reformator, sondern Martin Luther King, er hat ganz konkret gesagt, dass wir beten sollen, steht in der Bibel, was wir beten sollen, steht in der Zeitung. Bitten und flehen. Es gibt Situationen, gehen unsere Bitten oder unsere Fürbitten in den Flehen über. Es geschieht manchmal im persönlichen Bereich, wenn uns Dinge ganz nahe kommen. Bei persönlicher Not, bei uns selber oder in der näheren Verwandtschaft. Wenn es mal um Leben und Tod geht, da können wir schon mal zu Gott flehen. Aber haben wir auch schon mal in anderen Bereichen zu Gott gefleht? Ist der Krieg in der Ukraine so eine Situation, wo wir zu Gott flehen? Ist die Situation in Mariupol so eine Situation, wo wir zu Gott flehen? Wenn nicht, was müsste noch passieren auf unserer Welt, dass wir zu Gott flehen? In Lemberg, eine Stadt mit 700.000 Einwohnern, gibt es 200.000 Flüchtlinge. Das würde für Geildorf bedeuten, bei 12.000 Einwohnern knapp 4.000 Flüchtlinge. Das habe ich das mal betrachtet, oder auch für uns, was dort passiert. Was müsste auf unserer Welt noch geschehen, dass du zu Gott flehen würdest? Paulus schreibt, betet im Geist, betet vom Heiligen Geist geleitet, betet in der Wirklichkeit des Gottesgeistes, betet in der Kraft des Geistes, wie diese Stelle ganz unterschiedlich übersetzt wird. Ein konkretes Erlebnis des Betens im Geist habe ich vor zwei Wochen erzählt, wo es um diesen Mann hier ging, Nikola Ceausescu. Ich erzähle es jetzt nochmal, wenn es interessiert, kann ich es nachher gerne noch sagen. Und vor zwei Wochen haben wir in dem Zusammenhang die Aussage von Jesus angeschaut, wo er zur Frau am Jakobsbrunnen sagt, es geht um ein Beten in Wahrheit und im Geist. Wahrheit steht für Beten in der biblischen Wahrheit, aufgrund des Wortes Gottes. Und da wird es ja jetzt spannend. Wie soll ich beten? Wir haben so viele verschiedene Gebetsmöglichkeiten in der Situation, wie soll ich beten? Ich kann, auch wenn ich biblisch beten will, kann ich ganz unterschiedliche Dinge rausnehmen. Ich kann mit Maria beten, dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt. Paulus schreibt, segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Er schreibt aber auch, wir sollen am bösen Tag Widerstand leisten. Jesus sagt, als es darum ging, Mächte der Finsternis auszutreiben, unser Geist kann nur ausgetrieben werden durch Beten und Fasten. Im Alten Testament finden wir die Klagepsalme, die uns helfen können, Gott unsere Ohnmacht auszudrücken. Und wir finden im Alten Testament immer wieder Berichte, in denen Gott in die Kriege seines Volkes eingreift. Zum Beispiel Verwirrung stiftet im Lager, also in der Armee des Feindes. Und vielleicht ist ja manche Verwirrung, manches seltsame Verhalten der russischen Armee, aber nicht nur innerweltlich zu erklären, sondern auf die vielen Gebete, die seit Kriegsbeginn gebetet werden, zurückzuführen. Manchmal greift Gott im Alten Testament auch ein mit Wetterphänomenen oder auch Naturkatastrophen, wenn es um Kriege und Auseinandersetzung seines Volkes ging. Gestern oder vorgestern habe ich gelesen, dass die russische Schwarzmeerflotte zurück musste in ihre Häfen, weil die Wetterbedingungen so schlecht waren. Jetzt kann man das, was über das Volk Gottes im Alten Testament geschrieben ist, nicht auf andere Völker übertragen. Wir als Volk des Neuen Bundes ja keinen eigenen Staat haben, kein eigenes Land haben. Aber trotzdem können uns die Gebete im Alten Testament inspirieren, dass Gott auch im Kriegsgeschehen eingreifen kann. Wenn, ja, wenn sein Volk des Neuen Bundes zu ihm betet und zu ihm flieht. Weil es aber so viele Möglichkeiten gibt, in dieser Krise zu beten, ist es wichtig, unter der Leitung des Heiligen Geistes, also im Geist, zu beten. Und zu dem allen kommt, hilfreich, um auf die Stimme Gottes zu hören, also im Geist zu beten, ist Fasten. Wer fastet, der braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er im Laufe des Tages vergisst zu beten, weil sein Körper Yeah.